ja, das perfekte Bild vom Wasser, das ist schwierig, das mache ich eigentlich erst morgens. Und mir geht es eben darum, ich sag mal auch künstlerisch ästhetische Bilder zu machen, abstrakte zum Teil, mit Formen und Farben, also den ganzen Formenkatalog der Natur, der vorhanden ist, den man aber vielleicht gar nicht sieht, zu heben. Ich habe einmal an einem Gewässer, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, habe ich auch wieder im Knien irgendein Detail aus mit Makroobjektiv in 10 cm Entfernung aufgenommen. Und dann höre ich ein immer lauter anschwellendes Schreien und schaue in die Ferne. Und da springt eine Frau rum und winkt mit den Händen. Und dann höre ich, wie sie schreit: Bin ich im Bild?
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wasserkünste. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und mein heutiger Gast sieht die Welt anders als wir. Wo wir eine Welle sehen, sieht er ein Motiv. Wo wir Spiegelungen sehen, erkennt er das verborgene Geheimnis im vermeintlich Bekannten. Er ist ein Magier der Abstraktion, der seine Kamera so dicht über die Oberfläche des Wassers führt, dass die Grenze zwischen Realität und Malerei und Fantasie verschwimmt. Er ist kein klassischer Landschaftsfotograf, er ist eher ein Lichtgestalter. Und dazu nutzt er leidenschaftlich gerne das Motiv Wasser. In seinem Hauptberuf entwirft er preisgekrönte Leuchten, doch in seiner Kunst bändigt er das natürliche Licht. Er sucht nicht das Panorama, er sucht den Lichtrausch. Ich freue mich auf das Gespräch mit Hans Karuga. Moin, Herr Karuga, ich freue mich, dass Sie Gast sind in meinem Podcast. Wie geht's Ihnen und waren Sie heute schon am Wasser?
Ja, moin und grüß Gott aus Bayern. Mir geht's sehr gut und heute war ich ausnahmsweise nicht am Wasser, weil das Wetter war aprilmäßig schmuddelig und am See ist es im Moment nicht so schön. Da gibt's unbefestigte Wege und man holt sich eher dreckige Füße. Genau.
Dann verraten Sie uns doch mal, an welchem See normalerweise spazieren gehen.
Genau, ich wohne hier Fünfseenland, südwestlich von München, am kleinsten See, der heißt Wesslinger See. Und das Fünfseenland ist ja ein Relikt der letzten Eiszeit von vor 12.000 Jahren. Und das handelt sich beim Wesslinger See um ein Toteisloch, nicht wie beim Ammersee oder Starnberger See. Der See ist in 20 Minuten leicht zu umrunden und hat keinen natürlichen Zufluss und Abfluss. Das unterscheidet ihn von den anderen vier Seen.
Es klingt nach einer sehr spannenden Region, um sich mit Wasser zu beschäftigen. Das tun Sie ja auch und darum geht's heute. Es geht heute natürlich um das Thema Wasser. Das ist ja das Narrativ von Wasserkünste. Aber es geht auch um das Thema, wie man sich damit beschäftigt. Und das machen Sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und zwar mit der Kamera in der Hand, kann man ja sagen. Aber bevor wir da einsteigen, nochmal für alle Zuhörenden, die Sie noch nicht kennen. Wer ist Hans Karuga?
Ja, Hans Karuga, ich bin 64 Jahre alt, habe gerade gesagt, wohne südwestlich von München im Fünfseenland. Ich habe Industriedesign studiert und mich hauptsächlich mit Licht beschäftigt, Licht für besondere Seeaufgaben, Arbeitsplatzbeleuchtung, aber auch die Gestaltung von Wohnraumleuchten. Möbel mache ich auch und seit vielleicht 10, 12 Jahren fotografiere ich Wasser hier in der näheren Umgebung. Ich sag mal in Oberbayern von uns bis an den Alpenrand. Und das mache ich mit zunehmender Leidenschaft.
Ja, das ist, Wasser nimmt einen tatsächlich gefangen und man muss ein bisschen aufpassen. Das lässt einen, glaube ich, gelegentlich auch einfach nicht mehr los. Wenn wir jetzt nochmal, Sie haben gesagt, Sie haben sich hauptberuflich im Prinzip mit Licht beschäftigt und Licht spielt ja heute in unserem Gespräch auch eine große Rolle. Aber ursprünglich weniger mit Wasser, sondern eher mit dem Licht. Was, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben hauptberuflich Leuchten, ja, konzipiert, gestaltet, was fasziniert Sie an Licht, dass Sie dahin gegangen sind? War es das einfach das Design, weil Sie gesagt haben, ich suche was Neues zum Design und dann mache ich halt Licht oder Lampen? Oder haben Sie gesagt, nee, es ist schon das Thema Licht?
Ja, das Thema Licht, das ist mir sozusagen zugeflogen über meine Diplomarbeit. Da ging es eigentlich um ein anderes Thema. Ich habe ein Stativsystem für ein Mikroskop entworfen und habe eine Firma gefunden, die sich sozusagen für meine Diplomarbeit interessiert hat und mit mir zusammengearbeitet hat für diese Diplomarbeit. Und das war eben eine Firma, die sich Licht und Optik und Arbeitsplatzbeleuchtung so als Hauptziel gesetzt hat. Und ich habe jahrelang mit dieser Firma zu tun gehabt und viel über Licht gelernt, also eben Licht für besondere Sehaufgaben oder am Arbeitsplatz. Und es hat sozusagen meine Grundlage gebildet für meinen weiteren beruflichen Werdegang, auch bei der Gestaltung von Wohnraumleuchten, bei Lichtberatung und überhaupt zum Thema Licht habe ich da wirklich eine fundamental solide Ausbildung bekommen, sage ich mal, ja. Und das hat mich jetzt begleitet, eigentlich bis heute.
Und wann kam das Wasser dazu? Also irgendwann, ich meine, Sie leben, das haben Sie gerade erzählt, nur in einer Region, sind von Wasser umgeben, aber hauptberuflich Licht. Nur ist es im Süden Deutschlands ja oft auch sehr warm und sehr viel Licht. Und aber trotzdem kommt jetzt irgendwie das Wasser mit dazu. Wann, ja, gut, wann war da der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat?
Ja, der Tropfen war also, als Industriedesigner ist ja sozusagen eine Disziplin, die auch im Studium schon vorkommt, Produktfotografie, also Produkte ins richtige Licht zu setzen. Und das Wasser kam dazu durch hier meinen Standort eben im Fünfseenland und im Alpenvorland. Diverse Gewässer haben wir vor Ort. Und fotografieren habe ich immer schon eigentlich leidenschaftlich gern gemacht. Nur war es dann ein Sprung. Ich sag mal, die Einführung der Digitalkamera war eigentlich so ein bisschen die Initialzündung, um Wasser zu fotografieren. Wenn Sie sich vorstellen, analog kann ich natürlich auch Wasser fotografieren, wurde ja immer gemacht. Aber Wasser ist ja ein bewegtes Medium. Ich nenne meine Fotografie auch Licht auf bewegter Wasseroberfläche eigentlich. Und es sagt schon die Bewegung. Und mit dem Aufkommen der Digitalkamera habe ich mir natürlich auch eine besorgt. Die war aber von der Leistung noch am Anfang relativ bescheiden. Und erst, ich sage mal, mit der Qualitätsverbesserung der Digitalkameras, die man vielleicht 15 Jahre zurückdatieren kann, habe ich gemerkt, ja, das ist ja toll, weil den wahnsinnigen Ausschuss, den ich vorher vielleicht mit einer Analogkamera produziert hätte beim Ausprobieren, beim Experimentieren, ja, wie nah kann ich rangehen, was ändert sich, wenn ich die Einstellungen ändere, das mit Analog, mit Film, mit entwickeln lassen, das geht natürlich ins Geld. Und somit ist für mich als Wasserfotograf eigentlich der Einstieg die Digitalkamera gewesen. Also das kann ich eigentlich sagen, einmal der Standort, wo ich wohne und zum anderen eben die Einführung der Digitalkamera mit bisschen Verspätung eben für mich.
Das ist sehr spannend, weil Sie haben mich ja auch angeschrieben. Wir sind in Kontakt gekommen über eine Podcast-Folge, die ich, oder im Prinzip zwei, habe ich mit Rudi Sebastian gemacht, einem Fotografen. Und das eine war auf der Suche nach dem perfekten Bild vom Wasser. Und darauf haben Sie mich angeschrieben und haben gesagt, naja, ich habe vielleicht ein anderes Bild vom perfekten Bild aufs Wasser. Und es ist natürlich immer die Frage, und der wollen wir uns jetzt so ein bisschen nähern, ob es denn überhaupt das perfekte Bild vom Wasser gibt. Ich komme nochmal auf das zurück, was Sie gerade gesagt haben. Sie fotografieren eigentlich Licht auf dem Wasser. Ist dann Wasser eher für Sie die Leinwand, wie beim Maler?
Naja, das ist ja so, dass die Wasseroberfläche ist sozusagen die Trennschicht zwischen der Luft und dem Wasser. Und auf dieser Trennschicht findet ja alles statt, also diese Bewegung oder die Reflexion auch. Aber das Interessante ist, dass ich ja auch partiell Einblicke ins Wasser habe. Und wenn die Bewegung gering ist, dann reflektiert, je nachdem, wo mein Blickwinkel ist, die Wasseroberfläche mehr oder weniger stark wie ein Spiegel. Und wenn die Bewegung zunimmt durch Wind oder Wellen oder was auch immer, dann entstehen ja fragmentierte Bilder, ein ganz anderes, sag mal, Bild, je mehr Wind, je mehr Bewegung, zum Schluss ein Wasserfall, nur noch Dampf und Spritzer. Das heißt, in diesem ganzen Spektrum steckt viel mehr drin, also relativ komplex. Und allein bei der Reflexion ist es ja so, dass wenn ich senkrecht zum Beispiel in eine Pfütze schaue, dann gibt es so gut wie keine Reflexion. Also ich sehe genau den Untergrund, die Steine, das Pflaster vielleicht. Wenn ich mich aber vor die Pfütze hinknie und ganz schräg reinschaue, dann sehe ich hauptsächlich Reflexion. Und das ist interessant. Es kommt also auf den Winkel an, wie stark die Reflexion ist. Weil das Licht wird partiell abgelenkt und ein Teil geht ins Wasser. Und das Ganze zusammen ist jetzt, sage ich mal, mehr als nur die Reflexion fotografieren.
Nun haben wir ja Reflexionen auch unterschiedlich in unterschiedlicher Art und Weise. Also wir haben die Reflexionen, die Sie gerade beschrieben haben, also von Licht. die ja dann eher ein bisschen abstrakt sind oder sein können. Und wir haben die Reflexion von Gegenständen, von Menschen, von Pflanzen, wie auch immer. Das habe ich bei Ihren Bildern jetzt noch nicht so häufig gesehen. Ist es eher bei Ihnen dieses Thema Reflexion von Licht oder fotografieren Sie schon auch tatsächlich die Reflexion von den Gegenständen, die am Ufer stehen?
Ja, das auch. Also wenn man bei mir mal so ein bisschen durchschaut, was ich für Ausstellungen gemacht habe, zum Beispiel eben an der Würm, wo auch diese Lichtbildschau entstanden ist, da sieht man dann zum Beispiel Farben auf dem Wasser reflektieren, also vom Herbstlaub. Also die Herbstfarben reflektiert das Wasser. Man sieht natürlich jetzt keine einzelnen Bäume, aber auf anderen Fotos sieht man eben auch Bäume. Und man sieht sowohl, was in der Umgebung reflektiert, als auch, was zum Beispiel im Wasser schwimmt. Oder man sieht Wasserpflanzen. Man sieht ein vielschichtiges, sage ich mal, Szenario. Ja, also nicht in allen Bildern, aber in vielen.
Wenig dokumentarisch, mehr Abstraktion, oder?
Ja, Abstraktion, eher in künstlerische Richtung gehend, also ich sage mal eher frei. Und das ist auch das Interessante, ich mache ja meine Bilder in der Landschaft hier in der Umgebung, an den Gewässern der Umgebung und ich entdecke dort Motive, die ich sozusagen fotografiere, wo die Leute nicht wissen, ey, wo ist denn das aufgenommen? Ja, könnte auch ganz woanders sein. Und ich sag mal, man kann auch in der Pfütze nach dem Regen, könnte man auch Aufnahmen machen, wo man sich fragt, wo ist denn das gemacht? Allein wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stein in die Pfütze werfe und es entstehen Wellen, dann wird ja die Reflexion, die vielleicht Häuser in der Umgebung darstellen oder ein Auto oder was auch immer in der Umgebung ist, wird ja auch dann verzerrt. Ringförmig breiten sich die Wellen aus und genauso wird das Bild des Gegenstandes, der reflektiert, auch verzerrt. Und das kann ich ja in Nuancen machen, ob ich jetzt eine feine Bewegung mache oder eine gröbere oder einen Gummistiefel einfach reinsteige und es spritzt. Ja. So meine ich das jetzt eher.
Mhm. Nun sind Sie ja tatsächlich auch ja viel unterwegs bei Ihnen in der Region. Und wenn ich mir so Ihre Ausstellung angucke, die ich jetzt nur digital gesehen habe, aber dann ist es ja oft so, dass Sie auch schreiben, für Sie der Kern Ihrer Fotografie Licht, Wasser, Ort und Zeit.
Genau.
Was versteckt sich dahinter?
Ja, Wasser, Ort und Zeit, also die Jahreszeiten spielen eine Rolle. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin hier in der Gegend unterwegs, also die Gewässer vor der Haustür. Und dadurch, dass ich jetzt vor der Haustür bin, kann ich über das Jahreszeit die Motive, die ich irgendwann mal gefunden habe, die interessant sind an jenem Bach oder an irgendeinem an See oder so, kann ich immer wieder aufsuchen. Und also im Herbst, im Winter, im Sommer. Und das macht völlig unterschiedliche Eindrücke. Also es spielt eine wesentliche Rolle, in welcher Jahreszeit ich einen gewissen Ort aufsuche oder ob der unter freiem Himmel liegt, bei grellem Sonnenschein. Oder ob ich eher abends hingehe, wenn die Sonne schon untergegangen ist in der blauen Stunde. Und diese vier Begriffe, die haben alle sozusagen damit was zu tun. Ja, also zur richtigen Zeit am richtigen Ort, beim richtigen Licht und so weiter. Also das hängt alles zusammen, spielt eine Rolle.
Und das macht am Ende dann auch das perfekte Bild vom Wasser aus?
Ja, das perfekte Bild vom Wasser, das ist schwierig, das mache ich eigentlich erst morgen. Spaß beiseite, natürlich die Jagd nach einem perfekten Bild, die treibt einen natürlich voran, aber ob es jetzt das perfekte Bild gibt, das weiß ich gar nicht. Aber ich kann es mal mit einer Gleichung versuchen. Es ist ja ein bisschen archaisch, auch an die Jagd zu denken, jetzt ein Tier zu jagen zum Beispiel. Und so ist es auch mit der Kamera. Die Tierjagd früher mit einem Pfeil und Bogen oder Speer, das ist ja so das Arbeitsgerät und ich habe meine Kamera als Arbeitsgerät. Und ich suche erstmal nach dem Bild, nach der Beute, also nach einem schönen Motiv. Und wenn ich das gefunden habe, dann lege ich mich auf die Lauer. Ich versuche ein schönes Bild zu machen oder wie gesagt, ich versuche die Beute zu treffen. Und dann schleppe ich die Beute ja in meiner SD-Karte auf der Kamera nach Hause und muss es am Computer erstmal bewerten. Und die Beute muss ich zerlegen, also die echte Beute. Und das perfekte Bild ist ja erst perfekt, ich will nicht sagen, wenn es gegessen ist, aber wenn es dann an der Wand hängt und von Leuten angeschaut wird. Weil, ehrlich gesagt, die meisten Bilder, die so entstehen, weltweit täglich sind es angeblich Milliarden, die bleiben ja auf der SD-Karte irgendwann und die schaut keiner mehr an. Also zum perfekten Bild gehört eben auch die Präsentation. Und ohne Präsentation und ohne Leute, ohne Feedback ist das schönste Bild nichts. Ja. Und heute ist ja jeder irgendwie ein Fotograf mit dem Handy und da passieren auch die meisten Bilder. Aber dass es so weit geht, dass jemand das Bild ausdruckt und dann schön einrahmt und an die Wand hängt und es dann präsentiert, das ist ja nochmal eine andere Sache. Und das gehört, finde ich, dazu, wie bei der Jagd zum Schluss ein gemeinsames, nettes Essen. Man freut sich. Und wie bei der Jagd mit dem Fotoapparat eben auch als Finale nicht das Essen, sondern eben eine schöne Ausstellung.
Naja, das ist ja auch eine Art Genuss oder Konsum, wenn man das Bild dann sieht. Jetzt haben wir im Prinzip zwei Aspekte schon mal vom perfekten Bild genannt. Also das heißt die perfekte Jagd nach dem Motiv und das Ausdrucken und Anhängen oder wie auch man das dann an die Wand bekommt, damit es andere Menschen sehen, also das sichtbar machen.
Genau, das Präsentieren.
Ja, was wäre denn bei Ihnen noch ein oder was ist bei Ihnen noch ein Grund dafür, rauszugehen und zu sagen, ich suche das perfekte Bild?
Ja, ein Grund ist, dass ich natürlich draußen die Natur genieße und dass ich, wenn ich lange draußen bin und eben auf der Jagd nach einem Motiv, dass mir der Zufall oft was, ich sag mal, vor die Beine wirft und ich muss es nur nehmen. Und das ist mir sehr oft passiert, dass ich eben durch Zufall, durchs Rummachen oder ich kniee vor irgendeinem Motiv und schaue mich um und plötzlich kommt ein Licht zwischen den Bäumen durch und beleuchtet was wie ein Scheinwerfer, also spot on, wie Licht auf einer Theaterbühne. Der ganze Raum ist dunkel und plötzlich schaltet jemand den Scheinwerfer an und dann entsteht was. Und sowas, das entdeckt man eher durch Zufall, wenn man draußen ist. Also das sind so glückliche Momente. Aber das Ganze besteht natürlich auch nicht nur eben draußen, sondern eben auch das Bild dann heimzubringen und es zu bewerten oder es zuzubereiten, sage ich mal, ja. Und wenn man unterwegs ist, macht man schon einige Bilder. Ich sage ja, digital ist es möglich, auch kostentechnisch möglich. Und oft wandern die Bilder natürlich in den Ausguss und kommen nicht in die engere Auswahl.
Ist denn das perfekte Bild, so höre ich das gerade raus und Sie unterbrechen mich, wenn ich es falsch interpretiere, aber ist das eher temporär, dass man sagt, heute habe ich das perfekte Bild für heute gemacht, aber morgen gehe ich ja wieder raus und dann finde ich vielleicht was anderes und dann ist das perfekte Bild morgen gemacht. Also es gibt, ja, okay, also es gibt gar nicht das perfekte Bild für mehr oder weniger immer, also die Mona Lisa der Fotografie, die dann irgendwo hängt, sondern es gibt jeden Tag für mich selber unter Umständen das perfekte Bild.
Genau, also so könnte man sehen, also wenn ich jetzt hier auf irgendeine Ausstellung zurückblicke, da hatte ich ja, ich sag mal, ich kann 40, 50 Bilder aufhängen, was schon eine Menge ist. Die suche ich ja vorher aus meinem Archiv aus und dann kommen viel mehr in die engere Auswahl. Also sagen wir mal 250 Bilder und davon muss ich dann eben 40 aussuchen. Und dann fällt es mir sehr schwer, ich sag mal, meine Babys, die mir am Herzen liegen, auszuwählen und sagen, nehme ich lieber dies oder nehme ich lieber das. Und dann kommen doch 40 Bilder raus, wo ich denke, jedes hat eine gewisse Qualität. Und es kann sein, dass ich dann über das Feedback der Leute sehe, dass ihnen ein Bild ganz besonders gefällt. Und das beeinflusst mich natürlich auch und denke mir, aha, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte eher ein anderes Bild im Fokus gehabt. Und wenn die Ausstellung dann, sage ich mal, ein halbes Jahr vorbei ist und ich schaue sie mir dann nochmal an, die Bilder, dann denke ich mir, ach, das ist ja komisch, warum habe ich in das Bild reingenommen und nicht in anderes? Also das heißt, mein Geschmack oder der Fokus, auf den ich gerade sozusagen meine Aufmerksamkeit richte, hat sich in dem halben Jahr dann eben verändert. Ja, also das heißt, die Umwelt beeinflusst mich, die Zeit. Und deswegen würde ich sagen, gibt es nicht das perfekte Bild, sondern es gibt vielleicht schöne Bilder von dem einen Gewässer, schöne oder perfekte vom anderen Gewässer. Aber das Thema ist so vielschichtig und so komplex, dass ich mir schwer tun würde zu sagen, es gibt ein perfektes Bild. Ja, also ein perfektes Bild von der Welt oder von der Natur gibt es auch nicht. Da gibt es eine unzählige Zahl von von wahrscheinlich perfekten Bildern, wo wir auch uns einigen können, ja, das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend toll. Ja.
Ja, und wahrscheinlich müssen wir dann auch mal definieren, was perfekt bedeutet. Also ist der Perfektionismus in der Technik, also in der Beleuchtung, im Setup, im Aufnahmewinkel, was auch immer, oder ist die Perfektion im Sinne von, ich habe die Stimmung gut eingefangen, das ist toll, es ist vielleicht nicht technisch perfekt, aber es ist von der Stimmung perfekt oder es ist gerade die Situation, die perfekt eingefangen wurde. Ich glaube, tatsächlich macht es das irgendwie so ein bisschen schwierig zu sagen, was ist jetzt perfekt. Aber Sie haben mir gerade schon ein Stichwort gegeben. Sie machen ja häufiger auch mal Ausstellungen. Ist das, wie läuft das ab? Ist das Ihre Initiative oder kommen die Galerien auf Sie zu? Wie läuft sowas ab, wenn Sie eine Ausstellung machen?
Naja, also so viele Ausstellungen habe ich bis jetzt ja noch nicht gemacht. Ich habe ein paar gemacht und entstanden ist die Idee überhaupt erst, ich sag mal, in der Pandemie, im Lockdown, wo alles ein bisschen runtergefahren ist und ich Zeit hatte und ich habe mal mein riesiges Archiv durchgeforstet und dann ist die Idee entstanden, mein Gott, das ist ja eigentlich zu schade, um es hier auf der Festplatte liegen zu lassen. Und da habe ich mir so Gewässer zusammengestellt, wo man was machen könnte, wo man eine Ausstellung machen könnte. Dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, wo sind die geeigneten Orte? Und das ist halt hier in der Nähe, sind irgendwelche Kulturzentren, wo man anfragen kann, ob sie interessiert sind, die Ausstellung zu machen. Dann muss man, sagen wir mal, Arbeitsproben abgeben und so hat es geklappt. Eigentlich mit allen Ausstellungen. Aber es ist ja nicht kommerziell, ist eher, ich sag mal, kulturell getrieben und Fotografie kommerziell über Galerien. Also da bin ich natürlich ein völlig unbeschriebenes Blatt. Ob sich das lohnt oder nicht, das müssen ja die Galeristen entscheiden. Aber wie gesagt, Kontakt zu einer Galerie hatte ich in dem Sinne noch nicht, dass die auf mich zugekommen sind.
Mhm.
Aber wer weiß, kann ja noch mal sein.
Das kann jetzt unter Umständen, also wenn jemand draußen hört, eine Galerie hat und Fotografien ausstellt, ich verlinke das natürlich, also Hans Karuga ist offen. Ruft ihn an. Wenn Sie so ein bisschen bei diesen Ausstellungen dabei sind, durchlaufen, vielleicht gibt es ja sowas wie eine Vernissage, die dann stattfindet. Sie haben es gerade schon gedacht, Sie hören so ein bisschen auch was die Menschen erzählen. Wenn Sie denen über die Schulter gucken, was hören Sie da so gelegentlich? Oder wenn jemand mit Ihnen drüber spricht, er war in Ihrer Ausstellung, hat das gesehen. Was ist für die Menschen dort besonders interessant? Oder womit können Sie vielleicht auch nichts anfangen? Das ist ja bei Fotografie auch immer so ein Punkt, ne?
Genau. Ja, also die Menschen sind erstmal überrascht, weil ich habe ja gesagt, die Ausstellungen sind hier in der Nähe, bezugnehmend auf die Gewässer der Gegend, also alles hier im näheren Umkreis. Und dann kennen die Leute natürlich auch die jeweiligen Gewässer. Und deswegen kommen sie auch interessiert und schauen, ich kenne ja hier, ich gehe ja immer spazieren dort und da. Und was erkenne ich denn? Und wenn sie dann merken, sie erkennen eigentlich kaum was wieder, dann sind sie sehr erstaunt, aber sie sind auch fasziniert, dass man dort, wo sie eigentlich denken, sie kennen alles, solche Aufnahmen machen kann, die ganz anders sind, also die, ich sag mal, auch in fremden Ländern hätten stattfinden können. Ja, und das ist eigentlich das Interessante und da kommt es dann oft zum Gespräch. Aber wie gesagt, das Erstaunen ist oft groß und dass jemand nicht gut gefällt, kommt vor, aber dann gibt's halt auch darüber kein Gespräch. Also wie gesagt, ich habe sehr positives Feedback bei den Ausstellungen erhalten und auch teilweise Mails bekommen von begeisterten Leuten, die Bilder gesehen haben, wo ich gerade nicht dabei war. In der Regel ist es ja so, wenn die Bilder länger hängen, sagen wir mal 2 Monate in irgendeinem Kulturzentrum, dann ist man natürlich bei der Vernissage dabei und dann gibt es vielleicht auch eine Führung mal, wo man ganz genau die Bilder erklärt oder wo sie gemacht wurden und eine Finissage. Aber ich hatte auch hier in der Nähe eine Ausstellung, wo ich tatsächlich immer dabei war. Und das ist interessant. Dann sieht man sozusagen alle Leute, die Ausstellung anschauen, ein bisschen anstrengend, 4 Tage und 2-mal hintereinander, also 8 Tage, jeweils Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und sieht, wie die Leute reinkommen und eben, wie sie erstaunt reagieren und wie sie einen ansprechen oder sich vielleicht erstmal nicht trauen, einen anzusprechen. Aber die Reaktion, das ist schon auch was ich interessant finde und auch sehr genieße, muss ich sagen.
Ja, ich finde durch, also ist ja auch legitim, wenn jemand sagt, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Wahrscheinlich ist es meistens eher das, kann nichts mit anfangen. Ich war bei der Barbara Dombrowski, die auch Gast in meinem Podcast war, die bei der Finissage. Und ich fand es extrem spannend, weil sie bei der Finissage auch dabei war und dann durch die Ausstellung geleitet hat mit dem Kurator und mit dem Museumsleiter und dann auch mal ein paar Dinge erzählt hat zu einzelnen Fotografien. Und das kann ich mir bei Ihnen auch sehr gut vorstellen. Bei ihr sind es ja Menschen gewesen, die fotografiert wurden. Da konnte man dann zumindest den Mensch mal erkennen und kleine Beschreibung, dann wusste man es. Aber sie fotografieren ja doch eher ein bisschen abstrakter. Also da muss man ja schon wissen, was möchte Herr Karuga eigentlich damit ausdrücken? Also was steckt hinter der Idee? Was steckt denn hinter Ihrer Idee? Also was ist die Idee hinter Ihrer Fotografie? Was möchten Sie vom Wasser gerne zeigen oder vom Licht?
Genau, also ich zeige vielleicht einen neuen, unbekannten Aspekt von etwas Bekanntem. Also wie ich es gerade gesagt habe, die Leute kennen das Gewässer und wundern sich dann, wie ist denn diese oder jene Aufnahme entstanden? Und ich habe natürlich als Designer auch ein ästhetisches Auge und mir geht es eben darum, ich sag mal auch künstlerisch ästhetische Bilder zu machen, abstrakte zum Teil, mit Formen und Farben, also den ganzen Formenkatalog der Natur, der vorhanden ist, den man aber vielleicht gar nicht sieht, zu heben. Als Beispiel, Wasser an sich ist ja durchsichtig und ich kann es nicht so greifen und ich kann es eigentlich auch nicht fotografieren. In dem Sinne hätte es nicht die Oberfläche mit der Spannung, die eben als Grenzschicht zur Luft die Reflexionen macht, und es ist ja auch in einem Art Bett gelagert, ein See oder ein Fluss ist eine Führung. Das heißt, der Fluss hat vielleicht ein Sediment als Grund oder eben Steine, Felsen in den Bergen. Ein See hat eben auch vielleicht Bewuchs unter Wasser. Im Meer gibt es feinen Sand. Und allein das Gefäß hat schon, sage ich mal, einige Merkmale, die sich dann im Wasser in den Reflexionen widerspiegeln. Ob das eben glasklares Bergwasser ist oder eben ein Seewasser oder ein ruhig dahin fließender Bach in einer Auenlandschaft. Es sind eigentlich unterschiedliche Sachen. Und jetzt als Beispiel ein Gebirgsfluss an einem Wasserfall oder Strudel, wo es ständig spritzt. Da sehe ich ja da die Gischt, wie sie zischt. Aber wenn ich mich hinsetze und Fotos mit hoher Geschwindigkeit mache, dann erkenne ich einzelne fliegende Wassertropfen, die rund sind und wo sich sozusagen der Himmel spiegelt und auch der Wald, vielleicht der steile Hang oder auch die Steine. Und das ist, finde ich, wahnsinnig interessant, dass ich sozusagen da einen Blick hebe, der eigentlich zwar ständig abläuft, aber den man mit dem bloßen Auge so nicht erkennen kann. Den kann man nicht sehen. Ja, den kann man nur mit dem Arbeitsgerät Kamera festhalten. Und das fasziniert mich daran. Also vielleicht anders als bei der Landschaftsfotografie, wo die Leute die Landschaft kennen oder auch beurteilen können, ja, toll, da war ich schon, das kenne ich. Und so ist es aber auch möglich, mit dem Fotoapparat Sachen festzuhalten, eben über die Einstellung dieses Apparats, die man mit bloßem Auge so nicht sieht. Ja, also selbst bei Langzeitbelichtung kann ich ja eine Landschaft erkennen, aber bei Langzeitbelichtung beim Wasser, da wird schon das Wasser an sich, das Medium Wasser, opak, wolkenartig verschleiert und sieht völlig anders aus, als wenn ich jetzt mit hoher Geschwindigkeit fotografiere und jeder einzelne Tropfen glasklar wie eine Kugel in der Luft fliegt. Das meine ich. Also diesen, sag ich mal, unbekannten Aspekt, den will ich heben.
Das sind einerseits so das Geheimnis des Wassers und auf der anderen Seite so dieses Unentdeckte, was wir, die Kleinigkeiten auch. Sie haben gerade von den Farben gesprochen im Wasser. Ich finde das sehr spannend, weil gerade kam mir so in Gedanken, ja, an sich ist Wasser ja durchsichtig, man sieht nichts und trotzdem geben wir dem Wasser ja eine Farbe, indem wir sagen, das Wasser ist blau oder vielleicht grün oder türkis, aber es ist irgendwie, das Grün-Blau-Töne ist eigentlich immer in Verbindung, zumindest in Gedanken. Und wenn wir rausgehen, und das zeigen Sie in Ihrer Fotografie eigentlich auch, kann Wasser ja ganz schön bunt sein.
Genau.
Am Ende ist es eigentlich immer die Reflexion, ne?
Ja, wobei ich kann mal kurz ausholen, also das normale Licht, also Sonnenlicht oder auch Licht einer Glühbirne, wenn ich das durch ein Prisma schicke, dann wird es ja aufgespalten in die Spektralfarben oder Regenbogenfarben. Das kennt jeder beim Regenbogen. Und wenn die Sonne mittags senkrecht steht, dann ist das Licht eher blaulastig, weil die kurzen Frequenzen des blauen Lichts kommen durch gut. Wenn die Sonne untergeht, kurz davor wird es ja orange-rot, dann setzen sich die langwelligen roten Strahlen besser durch. Und die reflektieren natürlich auch auf dem Wasser. Und wenn ich jetzt eine Reflexion, zum Beispiel ich nehme Bäume auf vom anderen Ufer, die im Wasser verschwommen sind, dann zeigen die jetzt nicht konkret den Baumstamm, sondern ein verschwommenes Bild von einem, sag ich mal, feuerrot beleuchteten Baum, ja, oder dem, was man vielleicht erahnen kann, dass es ein Baum ist, oder ein Herbstlaub, was auch orange ist und dann nochmal zusätzlich durch die Abendstimmung stärker gefärbt ist, so dass man sich kaum vorstellen kann, ist es denn wirklich so? Und der Blickwinkel ist dabei entscheidend, weil das Licht tatsächlich auch vom Wasser gebrochen wird. Also ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, also wenn ich senkrecht ins Wasser schaue, dann gibt es eigentlich fast keine Reflexion. Ich schaue dann durch die Oberfläche auf den Grund des Wassers. Wenn ich jetzt mich in 45 Grad Winkel vors Wasser stelle, dann wird ungefähr die Hälfte reflektiert, aber ich sehe auch noch die Hälfte unter Wasser. Und wenn ich mich jetzt ganz knapp über die Wasseroberfläche positioniere und weit übers Wasser schaue, dann sehe ich nur noch Reflexion. Und das heißt, es kommt auch immer auf diesen Winkel an, wo ich stehe. Und was bei einigen Bildern von mir ein glücklicher Zustand war, den ich zufällig entdeckt habe, ist, dass wenn eine Uferböschung zwar das Licht von der untergehenden Sonne auf der anderen Seite einfängt, das heißt, die Bäume reflektieren dieses wunderbar rote Licht über die Wasseroberfläche, und auf der anderen Seite sind auf dem Bach selber Wurzeln zu sehen, die aber nicht von der Sonne beschienen sind, die sind völlig farblos grau oder wie gesagt unfarbig, und dann entsteht nebeneinander eine Art Unfarbigkeit der unbeleuchteten oder von der Sonne nicht beschienenen Wurzel neben der Reflexion vom anderen Ufer, und das sind einfach Momente, da staunt man einfach, wie ist das möglich? Und ja, die Farben sind eben auch ein tolles Ding im Wasser selber. Die Luft filtert Farben, habe ich gerade erzählt. Das Rot setzt sich durch oder das Blau. Und im Wasser ist es genauso. Das Wasser filtert Farben anders. Zum Beispiel wird als Taucher weiß man das, dass nach 3 Metern Tiefe ist das Rot schon mal weg. Und irgendwann folgt dann das Gelb und das Grün. Und zum Schluss irgendwann ist nur noch Blau da. Und alle diese Faktoren, wie jetzt das Licht gefiltert wird vom Wasser, spielt eben auch eine Rolle, wie wir das Wasser sehen. Ob das Wasser tief ist, ob die Sonne scheint, ob der blaue Himmel auf der Oberfläche reflektiert oder ob es von der Tiefe kommt, ja, ob es ein Sandboden in 3 Meter Tiefe ist, was dann türkis leuchten kann und so weiter. Das beeinflusst natürlich die Farben. Und von daher ist Wasser ja nur blau durch die Umstände, die gerade herrschen, wenn wir es anschauen.
Und trotzdem wird es ja mit dem quasi als blau tituliert, ne? Also das ist, blau ist die Farbe des Wassers. Jetzt haben Sie gerade schon das Blau ein paar Mal genannt und den Sonnenuntergang. Und im Vorgespräch haben wir so ein bisschen auch über das Rausgehen und Fotografieren genannt. Und da haben Sie erzählt, Sie sind oft alleine dann nochmal am Wasser, wenn die anderen eigentlich schon längst gegangen sind, nämlich zu einer ganz bestimmten Zeit, und zwar zur blauen Stunde. Schon wieder haben wir es blau. Erzählen Sie doch mal bitte ein bisschen dazu was, weil vielleicht nicht alle Zuhörenden wissen, was verbirgt sich hinter der blauen Stunde, was ist das eigentlich und wieso macht es da Spaß, am Wasser zu sein?
Genau, also so habe ich eigentlich angefangen mit der Wasserfotografie, eben vor 10 Jahren, dass ich in der blauen Stunde an den See gegangen bin hier in der Gegend. Und die blaue Stunde ist sozusagen der Moment ab Sonnenuntergang, also in dem Moment, wenn die Sonne weg ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt ist Nacht. Und das ist ungefähr eine halbe Stunde, Winter wie Sommer etwas anders. Aber so in dieser halben Stunde reflektiert noch der Himmel relativ, ich sag mal, hell auf die Umgebung und ist die Kontraste, die am Tag extrem stark sind durch Licht und Schatten, also durch Sonne beschienen, werden in der Regel überblendet, wenn die Kamera es aufnimmt, oder erscheinen schwarz. Und zur blauen Stunde kann man wunderbare Aufnahmen machen, weil diese Kontraste nicht so stark auftreten. Man erkennt viel mehr, also auch Blumen zum Beispiel, Rosen, egal was, in der blauen Stunde wunderbar bezaubernde Aufnahmen kann man da machen. Das habe ich damals festgestellt, dass ich auch Gewässer zur blauen Stunde wunderbar fotografieren kann. Und dieser Übergang, diese Übergangszeit von eben Sonnenuntergang, bis es dann total dunkel ist, das ist eine faszinierende Zeit. Und ich habe festgestellt, als ich noch öfter an dem See unterwegs war, eben um diese Abendsfotografien zu machen, dass die meisten Leute, die zücken ihr Handy oder haben eine Kamera dabei und nehmen den Sonnenuntergang auf, also wenn die Sonne jetzt quasi am Horizont versinkt. Aber wenn die Sonne weg ist, dann ist für sie das Schauspiel zu Ende und für mich hat es da erst angefangen.
Mhm. Ist denn die blaue Stunde nur zum Sonnenuntergang oder auch zum Sonnenaufgang?
Ja, die ist natürlich auch zum Sonnenaufgang, aber in der Regel ist in der Früh mehr Feuchtigkeit in der Luft. Also das heißt, wenn ich in der Früh, bin ich auch oft unterwegs gewesen früher, da habe ich festgestellt, da ist dann oft, so ein bisschen dunstig und dieser klare, trockene Himmel, dass alles, ich sage mal so, kristallenscharf wird, das habe ich in der Früh eher nicht. Kann natürlich auch sein, aber eher weniger. Und deswegen ist die blaue Stunde abends ein bisschen anders als die morgens.
Sie haben ja jetzt mehrfach auch schon, oder wir haben uns mehrfach schon drüber unterhalten, dass es darum geht, dass Sie die Reflexionen auch zeigen, also die Spiegelung auf dem Wasser. Da könnte natürlich jetzt jemand auf die Idee kommen, der vielleicht meinen Podcast zum ersten Mal hört und sagt, das ist ja alles schön und gut, aber warum nimmt der Mann nicht einfach eine verspiegelte Glasfläche in der Stadt? Der wohnt doch in der Nähe von München, gibt's doch genug. Oder, weiß ich nicht, eine Laternenpfahl aus Edelstahl oder sonstige metallische Oberflächen, die reflektieren das Licht doch auch. Wieso muss es Wasser sein?
Genau, das habe ich ja eigentlich schon ein bisschen beantwortet, weil ich ja gesagt habe, das Wasser ist ja bewegt. Also dass Wasser so perfekt ist wie eine Glasplatte oder eine Fassade von einem Gebäude, das ist ja nicht die Regel. Natürlich, ich interessiere mich auch für Architektur, ich nehme auch gerne Architektur auf, aber da ist eben die Fassade fest und wenn ich jetzt mit einer Kamera eine Architektur aufnehme, dann kann ich sozusagen alle Blenden durchmachen. Ich kann auch verschiedene Belichtungszeiten nehmen. Die Bilder werden alle sehr ähnlich aussehen. Natürlich, die Tiefenschärfe wird sich ändern oder Kleinigkeiten, aber da ist keine Bewegung. Und das Interessante beim Wasser ist ja die Bewegung. Und wie ich vorhin gesagt habe, ist ein Unterschied, ob ich jetzt einen Wasserfall aufnehme mit einem 1/5000stel Sekunde, wo ich dann einzelne Tropfen in der Luft fliegen sehe wie Kristallkugeln, oder ob ich jetzt 2 Sekunden belichte und der Wasserfall nur noch eine Art opake Wolke ist, die jetzt so über die Felsen strömt. Das ist ja ein gravierender Unterschied. Und alleine über diese Zeit habe ich beim Wasser ja eine unendliche Möglichkeit, auch weil Wasser ja eine Tiefe hat und weil, wie gesagt, das Wasser das Licht ja ablenkt. Die Reflexion ist ja nur ein Teil, das andere ist ja die Durchsicht. Da gibt's übrigens auch für jedes Material, durch das Licht dringen kann, einen Brechungskoeffizienten, heißt es. Und der ist beim Wasser ungefähr 1,3. Und das beschreibt einfach nur, in der Luft oder im Vakuum hat ja Licht die Lichtgeschwindigkeit und im Wasser wird's abgebremst um einen gewissen Wert. Und dann gibt's sozusagen eine Formel, wo man ausrechnen kann, wie stark das Licht gebrochen wird. Also das heißt, ich blicke ins Wasser und das Wasser knickt aber den Blick ab. Vielleicht kennt jeder die Geschichte mit dem Fisch, den man sieht. Der ist gar nicht da, wo man guckt, sondern der ist ein bisschen weiter näher an einem dran. Also wenn man den jetzt mit dem Pfeil und Bogen schießen würde, müsste man ein bisschen vorhalten, dass man den trifft. Und das alles macht Wasser für mich natürlich wesentlich interessanter als jetzt eine Fassade. Also jetzt unter dem ästhetischen oder eben auch dem künstlerischen Aspekt.
Da spielt ja offensichtlich die Natur bei Ihnen auch immer eine große Rolle, oder?
Genau, ja.
Ist das dann nur das Element Wasser oder spielt da auch noch ein anderes Element, also zum Beispiel der Wind oder sowas eine Rolle bei Ihnen?
Ja, das kommt sicher noch mit oben drauf. Also ich meine, die Natur an sich ist ja schon faszinierend und ich habe ja gesagt, die Luft spielt eine Rolle. Also die Luft filtert ja auch Licht, so eben wie beim Sonnenuntergang. Und die Luft ist auch ein Filter, wenn jetzt zum Beispiel wie vor ein paar Wochen Sahara-Staub über Deutschland ist, dann sieht man das. Der Himmel hat so eine diffuse rötliche Farbe, also da kommen wir aufs Wort Diffusion. Die Luft kann diffundieren, indem Tröpfchen da sind. Das heißt, Farben werden geschluckt oder auch Licht wird geschluckt und genauso ist es im Wasser. Also In dem klaren Bergbach, wo nichts ist, ist das Wasser glasklar. Da sehe ich fast nichts. Ich sehe nur das Schimmern der Steine. Und wenn jetzt Gesteinsmehl drin ist oder andere Schwebstoffe, dann wird das Licht in verschiedene Richtungen diffundiert. Also die Natur, eben die Luft, die das Licht beeinflusst, was ans Wasser kommt, dann eben diese Oberfläche, dann was ist das, die Umgebung, sind es eben Bäume, Grün, Herbstlaub, sonst was, also das alles. Es ist eben ein Kosmos, der mich so begeistert, eben dieses, ich sag mal, dieses tiefe Naturempfinden, wenn ich am Wasser bin. Kann auch andere Natur sein, aber gerade am Wasser ist es für mich fürs Fotografieren halt sehr interessant.
Das ist tatsächlich meine nächste Frage. Das finde ich sehr spannend, dass wir da hingekommen sind, denn Wasser hat ja tatsächlich immer irgendwas mit Emotionen zu tun. Also ich habe auch einen Podcast mit dem Psychologen mit zwei Episoden gemacht, was Wasser mit uns macht, wie uns Wasser bewegt. Das ist ja schon sehr, sehr spannend, wie tief Wasser in uns wirkt. Spielt das in Ihrer Fotografie auch eine Rolle? Und wenn ja, welche? Also Ihre Stimmung, wenn Sie jetzt zum Beispiel schlecht drauf sind, gehen raus, fotografieren Sie dann eher Moorwasser dunkel? Oder wenn Sie gut drauf sind und machen den Spaziergang, fotografieren Sie dann eher in der blauen Stunde die Reflexion von einem Eisvogel, der übers Wasser fliegt?
Na ja, gut, sicherlich gibt's von mir Fotografien, die einen emotional ein bisschen stimulieren, würde ich mal sagen. Aber es kommt immer drauf an, was gerade, ich sag mal, angesagt ist. Wenn ich sehe, die Sonne scheint und es ist glasklarer Himmel, dann habe ich automatisch irgendein Ziel vor Augen. Aber natürlich, Wasser ist tief in uns drin. Wir bestehen aus Wasser. Wasser ist, das ganze Leben ist ohne Wasser undenkbar. Und beim Licht ist es ja genauso. Also ohne Licht gibt's auch kein Leben. Die Sonne bestimmt jetzt auch unseren Wasserhaushalt der Erde. Also die Sonne macht ja, dass das Wasser verdunstet und dass eben Regen und Wetter entsteht und das Wasser bricht das Licht. Und beide sind eben für mich eben das Dream Team, sage ich mal. Ja. Mhm. Und klar, ich kann es jetzt nicht so richtig aktiv beschreiben, ob ich jetzt mich von Stimmungen zu einer anderen Fotografie eher negativ oder positiv leiten lasse. Aber meistens bin ich super gut drauf, wenn ich draußen bin, weil die Zeit total schnell vergeht, weil ich eben immer wieder auf Sachen stoße, zufällig, die völlig unerwartet sind, also wo ich dann selbst staune, was jetzt passiert ist. Und da fällt mir jetzt gerade, weil Sie gesagt haben, ob ich dann zum See gehe, eine lustige Geschichte dazu ein. Vor einigen Jahren war ich eben zur blauen Stunde am Ammersee und es war wirklich still und ruhig und wunderbar im Frühjahr. Der Ammersee erstreckt sich ja von Süden nach Norden und ich habe mich in der Mitte des Sees auf eine Kiesbank gekniet, weil ich hatte nur so ein Mini-Stativ dabei und habe dann in die Berge fotografiert, auch länger belichtet und habe zu Hause das Bild angeschaut und habe gemerkt, das Wasser, das ungefähr bis zur Bildmitte ging, das sieht aus wie ein Berg. Und dann ist mir aufgefallen, an der Seite, wo in einem Ort, der ein paar Kilometer entfernt ist, Segelboote in so einem kleinen Yachthafen liegen. Ich sehe ja nur die Mastspitzen eigentlich. Kann das jetzt sein, dass ich hier die Erdkrümmung schon aufgenommen habe und habe es erst wieder verworfen? Aber als ich es mir dann am Computer angeschaut habe, habe ich mir gedacht, nee, also das muss ich jetzt mal schnell ausprobieren. Und damals gab es noch keinen Chat-GPT. Da habe ich dann mein 2D-Zeichenprogramm benutzt und habe einfach mal einen Radius von 6000 Kilometern gezogen und dann eine Sehne abgeschnitten, die 20 Kilometer lang war. Ich wusste nicht genau, wie lang der Ammersee ist, auswendig. Und dann habe ich also den Radiusbogen drüber und unten die Sehne von Nord nach Süd, 20 Kilometer lang. Und jetzt raten Sie mal, was mein Programm mir ausgespuckt hat, wie hoch quasi von der Geraden ist bis in der Mitte bis zum Bogen, zum Radiusbogen war.
Keine Ahnung.
Also es kam 6 Meter raus.
Oh.
Und ich konnte es kaum glauben. Und ich habe dann im Internet geguckt und habe dann die Formel gefunden und habe es ausgerechnet. Es sind dann, weil der See nur 16 Kilometer lang ist und die Erd im Radius ja 6300 Kilometer, es kam dann 5 Meter noch was raus. Und beim Starnberger See sind es schon fast 7 Meter. Und beim Bodensee sind es fast 80 Meter. Also wenn ich jetzt vom Bodensee am einen Ende, das lange Ende, von einem Ende bis zum nächsten gehe, dann ist in der Mitte des Bogens 80 Meter hoch. Und das ist fast unglaublich. Das heißt, nicht nur am Meer kann man die Erdkrümmung sehen, sondern auch hier banal in der Mitte des Sees durch Zufall entdeckt. Und das ist dann schon packend, muss ich sagen.
Das glaube ich gerne. Das werde ich auch direkt mal ausprobieren. Habe ich mir noch nie Gedanken gemacht darüber. Das finde ich natürlich super spannend. Sie erleben ja auch eine ganze Menge, wenn Sie draußen sind. Sie haben es gerade schon erzählt. Sie haben mir im Vorwege auch nochmal eine Geschichte erzählt. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber für welche Motive gehen Sie denn in die Knie? Also Sie haben ja erzählt, Sie gehen nach unten, Sie fotografieren von tief unten. Gibt es Projekte oder gibt es Motive, wo Sie sagen, dafür werfe ich mich auf den Bauch?
Ja, gibt's. Und ich bin meistens, ich sag mal, in Knien oder sehr nah an der Wasseroberfläche unterwegs. Ich habe auch den Apparat oft im Wasser, also knapp über der Wasseroberfläche. Das Stativ steht im Wasser oder ich bin mit Gummistiefeln oder im Sommer mit Badelatschen drin, weil es eben den Blickpunkt ändert und so kann man eben Sachen aufnehmen, die unbekannt erscheinen. Weil wenn ich jetzt in normalen Augenhöhe vorübergehe, dann sieht es völlig anders aus, als wenn ich mich jetzt wirklich mal hinknie und von ganz schräg reinschaue ins Wasser. Also die Perspektivänderung, wenn ich mich bücke, ist schon dramatisch. Und das kann man ausprobieren bei jeder Pfütze nach dem Regen eben. Stelle ich mich drüber, sehe ich eigentlich nur die Platten drunter, aber knie ich mich davor hin und schaue ganz schräg rein, dann sehe ich ein perfektes Spiegelbild. Also genau wie wir schon drüber gesprochen haben, das Perspektivwechsel runtergehen, nah dran gehen, das ist eigentlich das, was ich auch im Laufe der Zeit durch Zufall gemerkt habe, dass das so mein Ding ist. Und das findet man nicht so oft, weil, ich sag mal, die Kollegen, die man so am Ufer stehen sieht, haben alle schwere Stative und dicke Kameras. Die würden die nicht ins Wasser stellen, so knapp drüber, ja. Das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied.
Ernten Sie dann manchmal auch sonderbare Blicke?
Ja, also sicher. Sicher. Das ist schon, einer oder andere fragt dann mal, was machen Sie hier eigentlich? Ich sag dann, ich nehme Wasser auf, mit Licht auf bewegter Wasseroberfläche auf und dann zeige ich Ihnen vielleicht ein Bild auf dem Display und dann wissen Sie schon was und sagen, oh ja, das schaut ja toll aus. Genau.
Ja, also so kommt man auch ins Gespräch mit den
genau. Menschen. Ich hab einmal an einem Gewässer, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, habe ich auch wieder im Knien irgendein Detail mit Makroobjektiv in 10 Zentimeter Entfernung aufgenommen und dann höre ich ein immer lauter anschwellendes Schreien und schau in die Ferne und da springt eine Frau rum und winkt mit den Händen und dann höre ich, wie sie schreit, bin ich im Bild? Und ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass sie im Bild ist, aber sie hat mich da gesehen und hat gedacht, ich fotografiere in ihre Richtung, ja. Und das fand ich eigentlich ganz witzig, weil ich erst mal gebraucht habe, bis ich gemerkt habe, was sie eigentlich will. Also sie war nicht im Bild, ich hatte was völlig anderes im Fokus.
Ja, das ist, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen eine Grabwanderung. Ne? Im Prinzip läuft hier jeder mit dem Handy rum und dann dauernd wird fotografiert. Aber gelegentlich kann es schon mal sein, dass Menschen auch sonderbar reagieren, wenn man dann mit der Kamera rumläuft. Vor allem, wenn es eine etwas größere Kamera ist. Genau. Mit wie viel Equipment gehen Sie denn raus, wenn Sie unterwegs sind?
Ja, ich bin da mittlerweile sehr minimalistisch. Ich habe immer nur eine Kamera dabei, meistens mit einem festen Objektiv, also keine Wechselobjektive dabei. Das hat sich eben am Wasser als nicht so praktikabel dargestellt. Ich bin ja eben auch nah dran oder ich sitze am Ufer und so weiter. Und ich habe gemerkt, die Lichtsituationen ändern oft sehr schnell. Und da muss ich auch sehr schnell handeln. Und wenn ich dann mir überlege, welches Objektiv passt, dann ist es eigentlich schon vorbei. Also ich gehe dann eher näher ran oder weiter weg. Also ich passe sozusagen die Brennweite durch Entfernungsbewegung an, aber nicht durch das Objektiv wechseln. Außerdem hat man ja immer Probleme, wenn irgendwas reinfällt und wenn man da irgendwo im Gebüsch sitzt, da kommt dann schon schnell mal Dreck rein, die Finger sind vielleicht nass. Von daher habe ich immer nur eine Kamera dabei und vielleicht eine Batterie zum Wechseln oder eine Karte, aber sonst eher minimalistisch. Und ein Stativ, wenn ich eben Langzeit belichte, Langzeit heißt nur länger, als ich es frei in der Hand halten kann, dann habe ich ein leichtes, kleines Stativ dabei. Und eine leichte kleine Kamera. Und wenn ich jetzt weiß, ich fotografiere eben an einem Bergbach im vollen gleißenden Sonnenlicht, dann habe ich auch eine große Kamera dabei, die ich in der Hand aber frei halte und wo es nichts ausmacht, dass ich kein Stativ habe, weil ich ja eben die Belichtungszeit halten kann. Genau.
Wenn Sie so unterwegs sind und fotografieren, Fotografieren Sie immer mit der Kamera oder einfach auch mal nur mit dem Gedächtnis oder mit den Augen?
Ja, ich fotografiere eigentlich auch meistens mit den Augen. Natürlich, ich bin ein Augenmensch als Designer, klar. Ich scanne alles. Ich sag's mal so, wie früher immer auf den Messen. Ich bin ja immer auf Messen unterwegs und gibt's ja die Produktvielfalt, egal was es gerade ist, was ausgestellt wird. Und da habe ich einen wahnsinnigen Blick. Und genauso mache ich das in der Natur. Und wenn ich jetzt irgendwo mich festhänge und denke mir, oh, das ist schön, dann habe ich das natürlich in Erinnerung. Und jetzt, Handy ist immer dabei, da mache ich mir ein Erinnerungsbild. Und zu Hause denke ich mir dann, ja, das ist eine tolle Stelle, vielleicht gehe ich da mal mit der Kamera hin. Aber ich bin nicht immer mit der Kamera unterwegs. Ja, ich habe sie oft dabei, aber ich bin nicht immer mit ihr unterwegs. Also ich kann es auch so genießen. Und ich bin auch ein begeisterter Bergsteiger und Wanderer. Und da habe ich oft keine Kamera dabei, sondern auch nur das Handy, weil es eben zu schwer ist und ich auch von der Zeit her gar nicht anfangen möchte, da jetzt irgendwie zu fotografieren, sondern konzentriere ich mich voll auf die schöne Bergwelt.
Wenn Sie sagen, Sie wandern auch gerne, da gibt es ja durchaus in den Bergen mal kritische oder gefährliche Situationen. Gibt es am Wasser ja auch. Genau. Hat ja so seine Tücken. Haben Sie das schon mal erlebt?
Ja, also nicht richtig gefährlich. Also was mir jetzt tatsächlich erst vor 3 Wochen passiert ist, da war ich eben an der Ammer. Die Ammer ist ja einer der letzten 3 Wildflüsse Bayerns, so heißt es. Und so wild ist es jetzt gar nicht mehr. Natürlich ist es wunderschön, aber vor 120 Jahren wurde an einer gewissen Stelle ein Wasserkraftwerk gebaut und dafür wurde der Fluss sozusagen abgelenkt, die Hälfte in einen Kanal, der eben die Turbine da betreibt. Und es schaut alles ganz schön aus, mittlerweile eingewachsen. Das Gebäude, wo das Wasserkraftwerk drin ist, ist schön im Jugendstil. Und das war das erste Bahnkraftwerk der Welt, was die Elektrifizierung anbelangt der Eisenbahn. Und zwar hat es betrieben von Murnau nach Oberammergau, die Strecke. Und die ist dann 1905 in Betrieb gegangen. Und ich habe sozusagen an diesem natürlichen Flussteil, wo das Wasser natürlich nicht mehr so sprudelt wie früher, weil die Hälfte abgeleitet ist, da habe ich fotografiert. Da war ich schon x-mal, habe eine tolle Stelle und ich war eben vor 3 Wochen unterwegs dort und habe fotografiert und habe durch den Sucher geguckt und sozusagen mir Motive ausgesucht. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist ja toll und es wird immer mehr. Und plötzlich habe ich mal nicht in den Sucher geguckt, habe gesehen, der Strom schwillt an in einer irrsinnigen Geschwindigkeit. Und ich habe gemerkt, ich stehe schon im Wasser, habe meinen Rucksack gerade noch genommen und mich dann an so einem Hang an Bäumen hochgezogen. Und dann hat es richtig gebraust und war erst total erstaunt. Und beim Zurückgehen, wo ich mein Auto geparkt habe, habe ich dann gesehen in der Ferne, eine Art Schleuse, und zwar da, wo das Wasser abgelenkt wird, einmal in den Kanal und einmal in das Restwasser, in den natürlichen Flusslauf. Und da waren gerade Arbeiter, stand so ein Auto, und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, wolltet ihr mich gerade wegspülen? Und dann haben sie gesagt, ja, einmal in der Woche wird durchgespült. Und jetzt ist aber irgendwas an der Schleuse kaputt und das müssen sie reparieren. Also habe ich gelernt, da, wo ich eigentlich schon öfter war, und mir nicht vorstellen konnte, dass da einmal in der Woche durchgespült wird. Das habe ich dann zufällig mitgenommen. Und richtig gefährlich war es nicht, aber ich wäre fast nass geworden, sagen wir es mal so.
Okay, also Augen auf beim Fotografieren, ne? Definitiv.
Genau.
Immer einen Blick auf die Umgebung haben.
Ja.
Nun kommen wir so langsam zum Ende des Gesprächs, aber wir haben noch ein Thema, das möchte ich gerne nochmal mit Ihnen ansprechen, auch wenn wir das in einem gesonderten Episode wahrscheinlich nochmal besprechen werden, so ist zumindest der Plan, das darf ich schon mal spoilern. Sie haben mit Ihrem Schwager zusammen ein ganz besonderes Projekt gemacht, bei dem Wasser und natürlich Ihre Fotografie und Musik eine Rolle spielen. Erzählen Sie doch bitte ein bisschen davon. Ich werde es auch verlinken.
Genau. Also ich habe vorhin erzählt, dass ich in der Pandemie erstmal die Idee hatte, Bilder von mir auszustellen und habe dann so Zusammenstellungen gemacht, ja, also von den Gewässern, das eine Gewässer, das andere, was könnte man da zeigen, was ist interessant. Und es gibt ja in verschiedenen Fotoprogrammen auch die Möglichkeit, eine Diashow abzuspielen. Wenn man die Bilder, kann man dann frei einwählen, wie man will. Und dann gibt es entweder Musik, die einem angeboten wird, oder man kann seine eigene Musik dazu nehmen. Und dann gibt es eben die Intervalle, ich sag mal 3 Sekunden, 2 Sekunden, kann man ein bisschen rumdrehen. Und da habe ich so für mich kleine Dia-Shows zusammengestellt und die hat mein Schwager dann auch mal gesehen. Und dann haben wir eben diskutiert über die Geschwindigkeit, wie die Überblendung der Dias funktioniert und über die Musik, die zwar schön ist, aber nicht immer dazu passt. Und so ist ganz schnell die Idee entstanden, wir können doch mal ein Projekt machen, wo ich meine Bilder in meiner Geschwindigkeit wechseln lasse und ganz bewusst aussuche und mein Schwager macht die passende Musik dazu. Und da haben wir erst ein paar kleine Experimente gemacht, es hat wunderbar hingehauen und so sind einige Tonbildschauen entstanden aus dieser Zusammenarbeit. Und lustigerweise ist es ja entstanden über die Fotos von mir und er hat dann die Musik gemacht und dann haben wir das Ganze mal umgedreht. Er hat Musik gemacht und ich habe dann die Bilder anschließend dazu positioniert und ausgewählt. Und das hat eigentlich auch gut funktioniert. Da waren wir ganz begeistert und so sind einige von diesen Tonbildschauen entstanden. Genau.
Die auch sehr, sehr spannend und tatsächlich so teilweise auch sehr meditativ sind. Ich werde sie natürlich verlinken, weil das ist wirklich definitiv ein Blick und ein Ohr wert. Und da soll, bitte darf jeder gerne mal reingucken und sich inspirieren lassen oder einfach mal, wie haben Sie es damals so schön geschrieben, ich soll mir das doch mal angucken, mich zurücklehnen und einfach mal 12 Minuten genießen.
Genau.
Habe ich auch gemacht. Ja. Und daraufhin sind wir dann zusammengekommen und das freut mich sehr. Gibt es denn noch ein oder gibt es noch das Gewässer, wo Sie sagen, da möchte ich auf jeden Fall noch mal hin, das möchte ich noch mal fotografieren? Oder dort möchte ich
noch fotografieren? Das Gewässer, wie gesagt, ich habe ja hier vor der Haustür noch genug zu tun. Es sind immer wieder natürlich Neuentdeckungen von Motiven, aber das Gewässer, wo ich jetzt sage, da muss ich unbedingt mal hin, das gibt es in dem Sinne nicht. Natürlich im Urlaub kommt man natürlich auch in verschiedenen Ländern auch an tolle Gewässer, aber da hat man immer natürlich nur die beschränkte Zeit, solange der Urlaub halt dauert und kann nicht das ganze Jahr über verfolgen, wie sich eben das Gewässer ändert. Also mich interessiert eben das vor Ort, ja, also ich sag mal das Unbekannte vor Ort, also keine Weltreise an jedes Gewässer, sondern das Unbekannte vor Ort. Und es gibt ja viele Fotoforen, wo tolle Landschaftsbilder oder auch Wasserbilder von Gewässern der Welt zu sehen sind. Und da ist wirklich schon alles da. Also ich bin früher in der Jugend oft um die Welt gereist. Nach dem Abitur habe ich ein Jahr eine Weltreise gemacht und im Nachhinein war ich an so vielen tollen Plätzen und hätte irre Gewässeraufnahmen machen können. Damals hatte ich natürlich keinen Fokus dafür. Aber im Nachhinein habe ich jetzt auch nicht das Bedürfnis, da wieder hinzufahren, weil wenn ich jetzt irgendein Stichwort eingeben würde auf irgendeiner Fotoplattform, sage ich mal, egal ob es dieser Strand in Neuseeland oder in Australien oder sonst wo ist, dann waren da schon Kollegen und haben diesen Strand aufgenommen. Aus allen Perspektiven, sage ich mal, ob es jetzt Island ist oder sonst wo. Und wie gesagt, mein Fokus ist hier vor Ort. Ja, genau.
Vielleicht sind es auch nochmal zwei Aspekte für das perfekte Bild. Der persönliche Fokus, also dass ich einfach sage, das ist für mich. Und tatsächlich diese Zeit, dass es eben nicht temporär im Sinne von jede Woche gibt es ein neues Foto, sondern ich entwickle dieses perfekte Foto im Prinzip über eine längere Zeit, weil ich mir einen Ort angucke, weil ich mir Wasser angucke und sehe, wann ist es denn so, dass es für mich besonders attraktiv ist oder wie verändert sich es im Laufe der Zeit und versuche das dann irgendwann einzufangen. Wahrscheinlich gehört das auch zum perfekten Foto.
Ja, genau. Ich habe ja, kann man auf der Homepage sehen, in der Ausstellung am Aubach oder im Aubachtal, da gibt es ein paar Bilder, die schauen aus wie so Lava oder Vulkan ähnlich. Und das ist an einem kleinen Hang hier in der Nähe, 3 Kilometer von hier entstanden. Da kommt eine Quelle quasi aus dem Hang und dann plätschert das Wasser so, ich sag mal, in kleinen Kaskaden ins Tal. Und ich bin auch zufällig drauf gestoßen, weil ich mir die Schnürsenkel zugebunden habe und die Sonne gerade unterging. Und dann habe ich gesehen, tatsächlich im April scheint die Sonne fast von unten in dieses Geplätscher rein. Und die tanzenden Sonnenstrahlen auf den Wellen, die sind eben durch die rote Sonne rot gefärbt. Und dann bin ich auch sofort heim, habe den Apparat geholt am nächsten Tag, ja, habe mich da positioniert und habe wunderbare Aufnahmen gemacht, die man eben im Aubachtal in meiner Ausstellung da auf der Homepage anschauen kann. Und ich habe das ein paar Tage gemacht und habe ich gemerkt, Mist, jetzt Mai, jetzt wird das Laub grün und die Sonne sieht man nicht mehr. Und jetzt war ich schon die letzten Jahre immer da, und zwar im Ende April, Anfang Mai, weiß ich genau, vielleicht 2-3 Wochen, falls die Sonne rot untergeht, warte ich an der kleinen sprudelnden Quelle, dass die Sonne eben mir wieder den Flammentanz beschert. Ja. Also das finde ich, ist für mich sowas wie das perfekte Bild. Das mache ich vielleicht in der nächsten Saison, wenn es mir diese nicht gelungen ist. Ja.
Also Geduld ist auch noch ein Aspekt, der zum perfekten Bild gehört.
Genau, ja.
Jetzt frage ich meine Gäste zum Schluss immer, habt ihr noch einen Tipp für die Zuhörenden, wenn sie sich mit dem heutigen Thema, in dem Fall Wasser, Fotografie, Licht beschäftigen möchten? Oder vielleicht auch 3 Tipps?
Ja, also ein Tipp ist natürlich, wenn man vorhat, Wasser zu fotografieren, wäre es gut, eine Digitalkamera zu haben, wo man die Parameter eben Blende und Belichtungszeit einstellen kann, manuell. Denn ich habe ja schon gesagt, dadurch entsteht überhaupt erst der Blick, der unterschiedliche Blick, ob ich jetzt 2 Sekunden belichte, bewegtes Wasser oder eben in einer 2000stel Sekunde, macht einen erheblichen Unterschied. Also sozusagen, was ich mit dem Handy nicht aufnehmen kann, weil ich es nicht so beeinflussen kann, sondern erstmal lernen, was sind die Parameter, die ich brauche, um solche unterschiedlichen Aufnahmen zu machen und den Fotoapparat als Apparat oder als Werkzeug einfach mal kennenzulernen. Ganz wichtig, ein Stativ, damit ich es ruhig halten kann, was ja die Leute, die Handyfotografien machen, auch nicht haben. Und dann nicht entsetzt sein, wenn ich mit diesem Apparat nicht den gleichen Erfolg habe wie mit einem Handy am Anfang, weil das merke ich immer wieder. Wenn ich jetzt mit meiner Vollformatkamera neuerer Bauart mit einem Handy konkurrieren soll, ein schönes Bild von irgendwo, dann würden die Leute eher das Handybild bevorzugen, weil die KI hat es schon nachgeschärft, also die hat schon die Farben ein bisschen stärker gemacht, den Himmel blauer, die Hautfarben angehoben, und das ist erstmal bei einer normalen Kamera, wo man alles einstellt, nicht der Fall. Ja. Und das ist so der erste Punkt, also man muss sich rantasten und dann eben vielleicht als nächsten Tipp die Perspektive zu wechseln, eben mal in die Knie zu gehen oder in so eine Position zu gehen, wo man normalerweise nicht ist. Also nicht im Stehen einfach, sondern mal gucken, wie sieht's von hier aus, von da, von hinten und vorne und eben von unten und vielleicht auch von oben. Genau.
Ich glaube, damit hat jeder, der es nicht regelmäßig macht, schon eine Menge zu tun. Vielen Dank für diese Tipps. Das fand ich super.
Ja, gerne.
Ja, Hans Karuga, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben, um mit mir über Ihren Blick auf Wasser, Licht und Fotografie zu diskutieren, zu sprechen. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Mir auch sehr. Und wie immer bleibt mir am Schluss für alle da draußen zu sagen, ich fand schön, dass ihr mit dabei wart, dass ihr zugehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über die Bewertung bei den Portalen, bei denen man Podcasts bewerten kann. Das hilft mir ein bisschen hier bei meinem Podcast, um dann weiterzumachen. Und am Ende, wie immer, bleibt im Strom. Tschüss. Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.